wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, blicken auf das letzte Wochenende zurück und haben natürlich wieder einiges zu vermelden. Unter anderem auch wieder viel Spaß mit der GFL 2 bei uns. Unser Experte Nicola Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicola.
Hallo, ich bin im Auto. Ich kläre dieses GFL-2-Problem jetzt selbst. Ich habe keinen Bock mehr.
Gut, dann lassen wir das einfach weg. Sprechen wir aber erstmal über die GFL 1, über Hildesheim Invaders gegen die Hamburg Huskies. Die Huskies haben es tatsächlich geschafft, ihren ersten Saisonsieg eingefahren, aber mit 21-20 in Hildesheim war es knapp und vor allen Dingen, Nicola, erst nach ziemlich hohem Rückstand.
Ja, sie lagen 0-13 zur Halbzeit zurück, hatten bis dahin 3 Interceptions oder 4 geworfen. Das war also eigentlich eine Leistung bis dahin zum Vergessen, die aber die Huskies geärgert haben muss, weil sie machten den Eindruck, als wären sie das bessere Team mit den mehr Spielanteilen. Sie haben es halt zwischendurch weggeworfen. Und sie hatten Hildesheim wirklich im Griff. Die D-Line der Huskies hat einen super Job gemacht gegen die O-Line der Hildesheimer. Die Hildesheimer, die eigentlich nur durch 3 Big Plays gescored haben und dann einen Extrapunkt verkickt haben, weshalb sie nur auf 20 Punkte kommen. Und die Huskies, die sich irgendwann in der zweiten Halbzeit gefangen haben, die rankamen auf 13-7, die direkt danach einen langen Big Play kassieren zum 20-7, wo man sich wirklich gefragt hat, na, stecken sie diesen Nackenschlag jetzt wieder weg oder brechen sie jetzt auseinander? Und sie haben ihn weggesteckt, haben sich rangekämpft und halten dann diesen einen Punkt Vorsprung über die Zeit, verkicken am Ende noch einen Field Goal, geben den Ball zurück und müssen dann hoffen, dass Hildesheim eben nicht zum Field Goal kommt, was nicht gereicht hat. Und ja, es verschiebt jetzt komplett die Sache im Süden aus dem einfachen Grund, dass jetzt diese Sache mit dem direkten Vergleich weg ist mit den Adlern. Bisher hieß es ja immer, die Adler haben das Hinspiel gewonnen mit 30-8, haben also einen direkten Vergleich, der bei Gleichstand zählt, 22 Punkte Vorsprung. Und dieser direkte Vergleich ist jetzt erstmal nicht mehr relevant, weil wenn die Huskies bei den Adlern gewinnen, dann sind sie vor den Adlern. Und die Adler haben ansonsten im Restprogramm nächste Woche ein Heimspiel gegen Köln und vor allen Dingen dann übernächste Woche nach dem Spiel gegen die Huskies ein Auswärtsspiel in Braunschweig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass die Adler außer gegen diese Huskies keine Punkte mehr holen können. Und deshalb war dieser Sieg enorm wichtig für die Huskies, weil es bedeutet, wir fahren nach Berlin und wir gewinnen da. Und dann sind wir im Grunde genommen durch. Und selbst wenn das Unmögliche passiert eigentlich schon, und die Adler holen Punkte gegen Braunschweig oder gegen Köln, die Huskies haben dann immer noch die Möglichkeit, im Heimspiel gegen Hildesheim zu punkten, was sie als letztes Spiel haben. Also aus einer Situation, die wirklich schwach und düster war noch vor ein paar Wochen, in der GFL Nord für die Huskies ist es plötzlich eine Situation geworden, wo nicht am Ende des Tunnels ist und wo sie sich vielleicht aus eigener Kraft noch vor der Relegation retten können. Und das ist irgendwie so typisch an Hamburger Mannschaften, habe ich das Gefühl.
Ja, es muss einfach irgendwie spannend werden. Man muss es bis zur spannenden Entscheidung dann irgendwie hinkommen und dann einfach zuschlagen. Die Berlin Adler, die hattest du angesprochen, die haben auch das erste Spiel gegen die New York Lions jetzt an diesem Wochenende verloren. 0-62 hieß es am Ende für die, also aus Sicht der Berlin Adler. Und die New York Lions, die waren eigentlich auch mit dem zweiten Anzug nur angereist.
Ja, also zusammenfassend, also McCants hat gespielt, der hat jetzt 10.000 Yards in seiner GFL-Karriere, dürfte einer der wenigen sein, die es geschafft haben. Wir erfassen Statistiken ja erst seit 2007 deutschlandweit, also zumindest da, seit 2007 ist er auf jeden Fall der Erste, der das schafft. Casey Terrio hat gespielt, auch wenn dann Tom Fitzgerald auf den Platz kam. Also es ist jetzt nicht so, dass sie komplett mit der zweiten Mannschaft gespielt haben, weil das wäre schon bitterböse für die Adler, wenn es dann 62-0 ausgeht. Aber klar, die Lions sind nicht mit voller Kapelle angetreten und das ist ja auch der Grund, warum ich dann sage, es ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass im Rückspiel die Adler was holen, weil ja, die Lions, wenn sie Nordmeister sind, werden sie nicht durchspielen gegen die Adler, aber sie haben eine Perfect Season zu verteidigen und selbst wenn sie nur 5 Minuten Gas geben, reicht das wahrscheinlich schon, um 21-0 vorne zu liegen und die Adler gucken dann in die Röhre. Also von daher ja, von den drei Teams da unten, Hildesheim, Hamburg und Adler, sind halt Adler im Augenblick das Team, das den schwächsten Eindruck macht. Und die Lions, ja, für die sind das im Augenblick Pflichtaufgaben. Die haben jetzt noch das Rückspiel gegen die Adler zu Hause. Sie haben noch ein Heimspiel gegen Hildesheim nächste Woche. Und dann geht's zwischendurch nochmal nach Köln. Also die müssen jetzt ein bisschen abwarten, bis dann wirklich der Ernst des Lebens losgeht in diesem Jahr und dann die Playoffs anfangen. Aber es ist halt im Augenblick tatsächlich so, dass an die New Yorker Lions keiner rankommt. Und die Adler erst recht nicht. Die Adler, die haben ganz andere Sorgen. Also es könnte ein Lokalderby werden in der Relegation zwischen Adlern und Potsdam, wenn es wirklich alles schief läuft aus Adlersicht.
Also sind wir gespannt, bleiben wir natürlich dran am Thema, schauen jetzt noch auf die Berlin Rebels. Die mussten zu den Kiel Baltic Hurricanes und haben dort mit 28-30 verloren. Der Tabellenzweite, also die Kiel Baltic Hurricanes, setzte sich knapp durch.
Ja, und der Tabellenzweite, dessen Quarterback sich beim Aufwärmen verletzt hat, Jared Stegman, der sich wohl irgendwie ein bisschen am Knöchel verletzt hat, wäre es ein Playoff-Spiel gewesen, so die Aussage von Marcus Herford, dem Headcoach, dann hätte er gespielt. So wollte man kein Risiko eingehen gegen die Rebels, von denen man ja weiß, die spielen ein bisschen physischer. Und hat sich gesagt, okay, wir stellen halt Lukas Reda und Xavier Mitchell dahin und lassen die spielen. Das hat den interessanten Effekt gehabt, dass im Endeffekt die Kieler einen Pass vervollständigt haben für 6 Yards und ansonsten nur gelaufen sind. Und wer sich dann denkt, naja, das müsste dann irgendwann vorhersehbar gewesen sein. Die Kiel Baltic Hurricanes sind in diesem Spiel für 484 Yards gelaufen. Berlin wurde wirklich förmlich überrollt von dem Laufangriff der Hurricanes, und das zeigt halt, wie gefährlich die sein können und wie mehrdimensional die sein können mit ihrem Angriff. Selbst wenn man ihnen das Passspiel mit wegnimmt, die können immer noch laufen. Und wie sie laufen können, also Chris McClendon hat, glaube ich, 352 Rushing Yards erlaufen. Dann Xavier Mitchell aus der Quarterback-Position heraus, ist halt, hat wenig geworfen, ist viel gescrammelt, hat auch nochmal 120, 130 gemacht. Ja, das ist mal eine Ansage. Und für die Rebels, das ist schon bitter. Du kriegst Braunschweig ohne Casey Terrio serviert, du verlierst, du kriegst jetzt Kiel ohne Segment serviert. Das ist schon das zweite Mal, dass du jetzt ein Top-Team ohne Starting Quarterback bekommst und die Spiele gewinnst du nicht. Und dann ist halt der Punkt, da muss man sagen, okay, dann fehlt dann halt in Berlin Rebels das gewisse Etwas, um da ganz oben mitzuspielen, und dann stehen sie halt auf Platz 4 und dann ist das wahrscheinlich auch berechtigt, wenn man halt solche Spiele nicht gewinnt. Da musste diese Punkte erst auf dem Silbertablett, das wäre die Möglichkeit, die Playoffs endgültig zuzumachen, ja, und nicht immer mit einem bangen Auge Richtung Köln zu schauen, ob die nicht irgendwas holen. Ja, also von daher, die Rebels müssen sich da in die eigene Nase fassen. Das ist irgendwie, die scheinen ein Tick schlechter zu sein als letztes Jahr. Und in den Playoffs, die sie wohl erreichen werden, da geht es dann nach Schwäbisch Hall. Und da steht zu befürchten, dass es dann ähnlich ausgeht wie letztes Jahr.
Also so sieht's aus.
Richtig, die Halle setzen sich durch.
Ganz genau, so sieht's aus im Norden. Wir schauen in den Süden, und da gab es zum Start der Spiele im Süden das Duell Saarland Hurricanes gegen die Samsung Frankfurt Universe. Wir hatten am Freitag drüber gesprochen, die Saarländer hatten sich laut ihrer Vorschau auf der eigenen Homepage ein bisschen was ausgerechnet und ja gesagt, könnten vielleicht hier sogar eine Überraschung landen, wurde am Ende knapp nichts. 6-66 verloren die Saarland Hurricanes, Nicola, und die 6 Punkte, die machten sie auch erst im letzten Viertel.
Ja, was ja so ein bisschen aussieht wie das Hinspiel, wo wir mit voller Kapelle angetreten sind, was am Ende, glaube ich, 56-7 ausging, wo auch die 7 Punkte zum Schluss gefallen sind. Die Saarländer, und natürlich ist das ein bisschen Bedenken, weil halt diese Ankündigung vorm Spiel halt komplett an der Realität vorbeiging. Also ich kann ja verstehen, dass man irgendwie ein paar Durchhalteparolen bringt, dass man nicht reinschreibt: Jo Leute, kommt mal hin ins Stadion oder wir kriegen heute aufs Maul. Das ist klar, das kann ich verstehen, dass man das so nicht reinschreibt. Aber sich dann hinzustellen, zu sagen, ja, das Team ist motiviert und im Saarland und in Kempten war aber ja nicht so schlecht. Ja, dann hatten wir kein Quarterback mehr und auch kein Running Back mehr, aber das kriegen wir schon hin gegen Frankfurt, ja, weil ja, wir sind ja zu Hause, dann denke ich mir, ist euch eigentlich eure Lage wirklich bewusst? Ja, und das war ja schon der Kritikpunkt, den ich schon das ganze Jahr habe. Wenn du angesprochen hast, ja, ihr steckt ja ziemlich tief in den Tabellenkeller, auch noch als Haupert entweder gesund war oder klar war, er wird wieder spielen und der Rest halt noch gestimmt hat. Ja, nee, wir kommen da unten schon raus. So, und jetzt steckst du da unten wirklich fest und musst im Grunde genommen alles auf die Karte Rückspiel in Stuttgart setzen. Und das ist auch noch nicht gewonnen. ansonsten geht's halt nur Chance in die Relegation, weil ich sehe halt nicht, wo die Saarländer noch Punkte holen wollen. Die haben Heimspiel gegen Kempten, das kommt. Die haben noch ein, was haben sie, und dann haben sie noch das halt das Auswärtsspiel gegen Stuttgart. Genau, das sind glaube ich die zwei Spiele, die ihnen bleiben. Ein Sieg gegen Kempten alleine reicht nicht, weil dann werden sie punktgleich mit München, wenn sie in Stuttgart verlieren. Und den direkten Vergleich haben sie ja weggeworfen in der letzten Minute beim Rückspiel gegen München. Das heißt, sie müssen tatsächlich so oder so in Stuttgart gewinnen. Und wenn sie das Rückspiel gegen Allgäu gewinnen, dann wären sie endgültig raus. Ansonsten, ja, wird's düster.
Nicht düster ist es bei den Schwäbischer Unicorns. Die wahren die Chance auf die perfekte Saison, gewinnen mit 39-20 bei den Ingolstadt Jukes.
Und sind damit jetzt zum siebten Mal in Folge Südmeister. Also sie brauchten noch einen Sieg, den haben sie jetzt geholt. Und damit ist die Sache durch. Also Schwäbisch Hall hat, sofern sie das Viertelfinale gewinnen, auch im Halbfinale Playoff-Heimrecht. Und können sich jetzt auf diese Playoffs vorbereiten, gesund werden, vielleicht mal taktischen Veranpassungen machen im offensiven und defensiven Bereich, wenn John Newman das für nötig hält. Und dass dann mal in den nächsten beiden Spielen gegen Stuttgart und gegen die Marburg Mercenaries testen, bevor es dann Mitte September auch da ernst wird. Das ist natürlich was anderes als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten sie dann am letzten Spieltag der regulären Saison das Spiel gegen Frankfurt. Das heißt, sie hatten so quasi so ein Playoff-Spiel vor den Playoffs, wo sie so richtig hochfahren konnten und diesen Schwung mitnehmen konnten in die Playoffs. Jetzt ist halt, wir haben das erste Playoff-Wochenende, das Wochenende 17. September. Das heißt, die nächsten vier Wochen geht für die Haller um gar nichts. Und den Hebel muss dann wieder umlegen in den Playoffs. Aber ich denke mal, die Haller werden das schaffen, aber es ist halt wirklich für die eine andere Situation als noch letztes Jahr. Aber Ingolstadt, gut, da fehlt Rick Webster, dafür war es noch ein ordentliches Ergebnis mit 20-39. Aber Ingolstadt muss sich tatsächlich wohl eher in Richtung Platz 4 orientieren. Was ja für einen Aufsteiger jetzt auch nicht schlecht ist, aber sie müssen aufpassen, weil sie haben jetzt plötzlich wieder die Allgäu Comets im Nacken.
Die kommen langsam wieder auf. Die haben nämlich gewonnen mit 22-21 bei den Marburg Mercenaries.
Genau. Touchdown für 24 Sekunden vor Schluss. Sie gehen für zwei, schaffen die Two-Point-Conversion und holen den Auswärtssieg in Marburg, was auf dem Sonntagnachmittag immer was Besonderes ist, weil da fehlt ja dann der ein oder andere Spieler manchmal, der halt am Montag früh wieder arbeiten muss. Dazu fehlt Christian Hafelt. Der hat sich verletzt mit hatten gegen Frankfurt sich schon eine Rippe angeditscht und hat jetzt gegen Saar nochmal was draufbekommen und deshalb hat jetzt die Seite zugemacht. Christian Hafelt fällt wahrscheinlich den Rest der Saison aus. Aber die Comets haben sich jetzt durchgesetzt mit vielen Laufspielen, was die Marburger zu keinem Zeitpunkt gestoppt bekommen haben. Und ja, jetzt haben die Comets tatsächlich die Chance auf die Playoffs. Wenn die Comets alles gewinnen und da ist ein Rückspiel gegen Marburg nächste Woche zu Hause, dann haben sie ein Auswärtsspiel in Saarbrücken, also in Neunkirchen bei den Saar Hurricanes. Und dann haben sie zum Abschluss noch ein Heimspiel gegen die Dukes. Wenn sie das alles gewinnen, sind sie Dritter und fahren nach Kiel oder Dresden. Also von daher für die Comets noch alles möglich. Und das sind jetzt mehr auch wieder die Comets, die wir aus dem letzten Jahr kennen. Da fehlt zwar keiner Tiefe, die haben 15 Spieler verloren im Vergleich zum letzten Jahr. Aber mit Cedric Townsend in der Offense geht halt immer was. Es macht Spaß zuzuschauen, was die spielen. Und die Comets, um die man sich zwischendurch mal Sorgen gemacht hat, als die tatsächlich mal 1-7 waren, also 2 Punkte plus und 14 Punkte minus, die haben sich jetzt komplett aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet, also sind jetzt nicht mehr abschießgefährdet. Und jetzt können sie tatsächlich auch realistisch nach oben schauen und vielleicht schauen, dass sie Ingolstadt und oder Marburg abfangen. Die sagen, wenn sie alles gewinnen, dann kommen sie wahrscheinlich an Marburg vorbei, weil Marburg hat ansonsten nur noch Frankfurt und da werden sie nichts holen. Und dann hätten sie einen direkten Vergleich und ja, also wird schon.
Und Gegner eventuell dann in den Playoffs Dresden, das hattest du eben gesagt. Die haben übrigens mit 49-21 die Cologne Crocodiles geschlagen. Das hatten wir eben noch nicht erwähnt. Jetzt schauen wir auf die GFL 2. Wiesbaden Phantoms, die verlieren zu Hause gegen die Kirchdorf Wildcats ohne ihre Amerikaner, die Wiesbaden Phantoms, mit 6-39.
Ferne, so was zu erwarten war. Also die bei den Wiesbaden, dann liest man jetzt Durchhalteparolen, die wichtigen Spiele kommen noch, weil man spielt dann noch einmal gegen Fürstenfeldbruck und einmal gegen die Albershausen Crusaders. Fürstenfeldbruck spielt selber nochmal gegen die Albershausen Crusaders. Das heißt, wenn das alles ganz schief läuft, dann wäre Wiesbaden noch in akuter Abstiegsnot, weil der siebte steigt ja ab. Müssen wir mal gucken. Also das ist natürlich für die Wiesbadener einfach gelaufen. Und das Ergebnis war in der Höhe auch zu befürchten, wenn man ganz ehrlich ist, weil eben Kirchdorf dann doch ein Team ist, das wahrscheinlich oben mitspielen wird. Das ist ja in der GFL 2 immer so eine gefährliche Sache, weil wer oben mitspielt, den ereilt ja meistens recht schnell ein Unglück. Aber die sehen nach dem Team aus, das oben mitspielen wird, während Wiesbaden sich aus dem Aufstiegskampf jetzt komplett verabschiedet hat. Die hingen ja so schon nur noch in den Seilen drin, selbst mit Amerikanern. Wäre schwierig geworden, jetzt sind sie endgültig raus und jetzt geht es bei Wiesbaden nur noch um Abschiedskampf. Und in der GFL 2 gibt es eigentlich einen doppelten Boden Relegation, da geht es direkt runter. Von daher müssen sie dann wirklich aufpassen bei diesem Spiel gegen Albershausen und Fürstenfeldbruck.
So sieht's aus. Und dann kommen wir noch auf das Spiel, was uns so ein bisschen aufgeregt hat. Die Gießen Golden Dragons und die Ravensburg Razorbacks, die trennen sich unentschieden. 31-31. Da hätte sich zumindest dann Ravensburg, Nicola, mal vorne absetzen können. Haben sie aber auch nicht geschafft.
Nee, also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind Kirchdorf und Ravensburg punktgleich.
Ganz genau. 13-15 Punkte, beide, ja.
Und ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht auf dem Außen, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob es zwischen den beiden schon Spiele gab oder ob die noch kommen. Also es gibt ein Rückspiel Ravensburg gegen Gießen. Ravensburg hat ja zum Beispiel auch das Hinspiel in Nürnberg verloren und dann das Rückspiel die Woche drauf gewonnen. Mal schauen, ob sie das nochmal aus dem Hut zaubern können. Aber klar, jetzt ist die ganze Geschichte natürlich enger geworden und es läuft auf Dreikampf hinaus zwischen Ravensburg, Nürnberg und Kirchdorf. Ich glaube, Nürnberg und Kirchdorf spielen auch nochmal gegeneinander. Also das zieht sich unerwartet lang. Ja, wie gesagt, wir hätten diese Woche hätten wir unter Umständen haben können, dass Ravensburg halt eine weiße Weste behält, in dem Fall gegen Gießen, und halt nicht irgendwelche Punkte abgibt. Aber ja, die Suche nach einem Relegationsteilnehmer für den Süden der GFL 2, die geht weiter. Potsdam im Norden ist ja fast schon klar, noch ein Sieg und dann ist das Ding geritzt. Aber für den Süden, ja, es könnte vielleicht hinauslaufen auf dieses Spiel Ravensburg gegen Wiesbaden am letzten Spieltag, was übrigens auch für Wiesbaden wichtig sein könnte. Also ich glaube, die Wiesbadener werden hoffen, dass das Ding entschieden ist bis dahin. Und dass, wenn das Ravensburg sich dann in dem Spiel schont, entweder weil es das letzte Saisonspiel ist und es um nichts mehr geht, oder weil da hinten dran die Relegation steht und man selber dann nichts riskieren will in dem Spiel gegen ein Team im Abstiegskampf, bevor die Relegation nach der Woche drauf ist. Und ja, also es bleibt spannend in der GFL 2, aber es könnte das Szenario eintreten, das wir befürchtet haben, nämlich, dass es sich erst am Nachholwochenende entscheidet. Das Nachholwochenende wäre das 2. Septemberwochenende.
Also noch ein bisschen hin bis zur Entscheidung. Wir werden euch aber auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten über die GFL und über die GFL 2 hier auf meinsportradio.de, natürlich auch mit den wöchentlichen Live-Übertragungen hier bei uns auf dem Stream und mit unserer Mobil-App ganz bequem von unterwegs zu hören. Ich sage vielen Dank an Nicola Matte von GFL Radio und TV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.